NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Im christlich-jüdischen Verhältnis macht von katholischer Seite zwar nicht der Papst alleine die Musik, aber seine Haltung hat großen Einfluss. So war der polnische Papst Johannes Paul II. Eine Wohltat für die Beziehung. Er schien die Juden zu verstehen und zu mögen. Sein Nachfolger, der deutsche Papst Benedikt XVI., sei mit seinem Karfreitagsgebet für die christliche Erleuchtung der Juden eine kalte Dusche gewesen, sagt Rabbiner Walter Homolka. Und auch nun, als emeritierter Papst, gebe Benedikt keine Ruhe. Stein des Anstoßes ist sein Essay »Gnade und Berufung ohne Reue«. Homolka, Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland, sieht darin eine Korrektur der Konzilserklärung Nostra Aetate von 1965, die die Grundlage für die Aussöhnung zwischen Juden und Katholiken schuf. In Benedikts theologisch anspruchsvollem, für Laien kaum verständlichen Text geht es um die Frage, ob die katholische Kirche wirklich jahrhundertelang vertreten habe, dass sie im Bund mit Gott an die Stelle Israels getreten sei. Also das, was der heilig gesprochene Kirchenvater Justin schon im 2. Jahrhundert mit den Worten beschrieb, das wahre, geistige Israel nämlich und die Nachkommen Judas, Jakobs, Isaaks und Abrahams, das sind wir, die wir durch den gekreuzigten Christus zu Gott geführt werden. Zitat Ende. Damit waren die Juden von Gott verworfen und mussten im besten Falle bekehrt werden, waren aber auch zur Verfolgung freigegeben. Benedikt schreibt nun, diese sogenannte Substitutionstheorie habe nur teilweise, niemals gänzlich gegolten in der Kirche. Walter Homolka, Sie haben die These scharf kritisiert. Was regt Sie daran so auf?
Also mich hat besonders erbost, wie Benedikt sich in den Sinai-Bund hineindrängt. Ja, wie jemand, der usurpatorisch versucht, für das Christentum Platz in diesem Sinai-Bund zu schaffen. Das ist dann natürlich nicht Substitution, sondern er sagt, ja, das ist ja derselbe Bund, der Bund, den das Judentum mit Gott hat. Aber der wird endgültig erst in Gestalt gebracht, wenn das Christusereignis eintritt. Und dann wird daraus eben im Prinzip der Christusbund. Da sind zwar Juden dann auch noch dabei, aber sie haben eben sozusagen die letzte Konsequenz nicht mitgemacht und werden dadurch in ihrem eigenen Bund sozusagen abgehängt, als jemand, der zwar Träger der Offenbarung ist und auch die Schriften beiträgt, aber der eben sozusagen, wie man beim Computer das Betriebssystem nicht updatet, ja, dann in diesem Bund zum Fremden wird, während sich das Ganze dann im Christentum fortsetzt. Das ist, finde ich, eine wirklich anstößige Vorstellung.
Also der Bund erfüllt sich tatsächlich erst in Christus und in seiner Selbstopferung und Auferstehung, und das Judentum ist sozusagen auf der Ebene einer Verheißung des Bundes stehen geblieben.
Genau. Und erst die Hinwendung zu Jesus Christus nehme den Schleier weg, der dem Judentum die richtige Auslegung seiner eigenen heiligen Schriften verwehre. Und in der Tat ist ja Benedikt kräftig unterwegs, uns mit Zitaten aus der eigenen heiligen Schrift deutlich zu machen, dass wir nicht bundestreu sind. Und wenn er dann noch die Linie zieht, dass als Folge dieser Untreue der Jerusalemer Tempel zerstört worden sei und das Judentum ins Exil verstreut worden sei, und da würde sich dann Gottes Liebe deutlich zeigen. Das wäre eben die Hinwendung, die Gott noch in der Verstockung leistet. Und also ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, herzlichen Dank.
Aber es gibt natürlich solche Thesen ja auch von orthodoxen Juden, die sagen, es gab immer wieder Heimsuchungen gegenüber Israel und das sind Strafen für Sünden. Und wir müssen uns einfach bekehren zu einem strenger gelebten Judentum.
Ja, das ist ja auch eine innerjüdische Debatte. Natürlich würde man nie bestreiten, dass die Propheten recht haben, dass sich Israel immer wieder zu diesem Bund zurückentwickeln muss und also seine Bundestreue zeigen muss. Ja, aber hier wird einem ja vom Christentum gesagt, die Bundestreue wäre nur möglich, wenn man sich zu Jesus Christus bekennt. Also das finde ich also nochmal einen gewaltigen Unterschied, ob man es also sozusagen innerhalb der Mishpoche kritisiert oder ob da irgendjemand kommt und sagt, jetzt haue ich dir sozusagen deine eigenen heiligen Schriften um die Ohren.
Benedikt betont ja, dass es zum Beispiel, was die 10 Gebote betrifft, nie irgendwie eine Ersetzung des Jüdischen durch das Christliche gegeben habe. Man habe immer im Grunde genommen gewusst, dass man da das Gleiche gemeinsam vertritt. Hat er da an dem Punkt recht?
Es gibt viele Punkte, wo Judentum und Christentum ähnlich sind, analog sind, das ist ja ganz klar. Wir stützen uns ja auch auf dieselben Schriften. Nur sagt er dann eben auch, dass viele der rituellen Gebote und so, die sind eben obsolet und nur das Ethische, das bleibt. Ja. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein altbekanntes Muster, dass man sagt, ja, das Judentum hat schon auch Gutes in sich gehabt, aber da war eben auch viel Geröll. Und erst durch Jesus ist sozusagen das wahre Gute und Schöne dann in seiner reinsten Form zum Ausdruck gekommen. Das hatte schon Arnold von Harnack dazu benutzt, um auf dem schwarzen Hintergrund eines abgestorbenen Judentums ein wunderschönes Bild vom Christentum zu malen. Und dagegen verwehren wir uns.
Das war Rabbiner Walter Homolka, Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs und Vorsitzender der Union Progressiver Juden in Deutschland, über den Essay Gnade und Berufung ohne Reue des emeritierten Papstes Benedikt in der Zeitschrift Communio. Auch die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit hat ihr Befremden über den Aufsatz von Benedikt geäußert. Bei uns geht es gleich um ein sehr versöhnliches Projekt. Eine Bäckerei in Niedersachsen bietet auch koschere Backwaren an. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Darmstadt den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die Erklärung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, Beiträge von Holocaust-Leugnern weiterhin nicht grundsätzlich von seiner Plattform verbannen zu wollen, ist auf breite Kritik gestoßen. In einem Interview des US-Technikblogs Recode hatte Zuckerberg betont, er selbst sei Jude und finde es zutiefst beleidigend, wenn Menschen den Völkermord an den Juden im Zweiten Weltkrieg bestritten. Er glaube aber nicht, dass Facebook so etwas herunternehmen sollte, weil er nicht denke, dass alle, die Falsches behaupten, dies absichtlich tun. Nach scharfen internationalen Protesten ergänzte er in einem Nachtrag, wenn ein Inhalt von Faktencheckern als Unwahrheit identifiziert sei, werde dessen Verbreitung über den Newsfeed von Facebook weitgehend unterbunden. Der Präsident des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Los Angeles, Marvin Heer, erklärte daraufhin, dass die Leugnung des Holocaust definitiv unter Fake News falle. Kein Verbrechen sei so gut erforscht wie der Massenmord an den Juden. In Deutschland ist die Holocaust-Leugnung strafbar. Entsprechende Inhalte müssen gelöscht werden. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat bei seinem ersten Israel-Besuch versichert, es gebe null Toleranz für Antisemitismus in seinem Land. Alle jüdischen Bürger in Ungarn stünden unter dem Schutz der Regierung. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu dankte Orbán dafür, dass dieser Israel in internationalen Einrichtungen verteidige. Wir beide verstehen, dass die Bedrohung durch den radikalen Islam echt ist, sagte Netanyahu wörtlich. Jüdische Gemeinden werfen der ungarischen Regierung vor, im vergangenen Jahr eine antisemitische Kampagne gegen den jüdischen Mäzen George Soros geführt zu haben. Antisemitische Äußerungen im Internet haben einer Studie der Technischen Universität Berlin zufolge in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Untersucht wurden mehrere hunderttausend Texte und Kommentare im Netz mit Bezug zu Judentum und Israel. Auch die Sprache habe sich radikalisiert, sagte Studienautorin Monika Schwarz-Friesell. Juden würden häufiger in den sozialen Netzwerken, in den Kommentarbereichen der Online-Qualitätsmedien oder in E-Mails als Krebs, Unrat oder Pest bezeichnet. Selbst der muslimische Antisemitismus sei stärker von klassischen Stereotypen des Judenhasses geprägt als von israelbezogenen Feindbildkonzepten. Die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main hat den Freispruch des Sängers Xavier Naidoo vom Vorwurf, Antisemit zu sein, kritisiert. Deutsche Gerichte in allen Instanzen hätten ein massives Problem, aktuelle Erscheinungsformen von Antisemitismus zu erkennen und zu benennen, sagte der Direktor Meron Mendel. Das zeige auch das Urteil des Landgerichts Regensburg. Naidoo reproduziere in seinen Texten antisemitische, verschwörungstheoretische und antiamerikanische Weltbilder, fügte Mendel an. Das Landgericht Regensburg hatte es einer Referentin der Amadeo-Antonio-Stiftung untersagt, den Sänger als Antisemiten zu bezeichnen. Der Satz »Er ist Antisemit« sage, dass Naidoo in ganzer Person ein Antisemit sei, über die zitierten Liedtexte hinaus. Das habe die Beklagte nicht ausreichend belegen können. Soweit die Meldungen.
Milchiges darf nicht mit Blutigem, also mit Fleisch oder Wurst, in Berührung kommen. Das ist grob gesagt eine Regel der Kaschrut, der koscheren Küche. Doch wer koscher kochen oder backen will, der muss eine ganze Menge mehr wissen. Für gläubige Juden gehört das zum Alltag. Doch für einen Bäcker aus Bad Lahr im Osnabrücker Südkreis? Kein Problem, sagt Bäcker Thomas Meyer. Er versorgt seit mehreren Jahren nicht nur die jüdische Gemeinde in Osnabrück mit Brot und Kuchen. Katharina Lohmeier hat ihn in seiner Backstube besucht.
Die Backstube Meyer liegt am Rande des Ortskerns von Bad Lahr. Seit gut 3 Jahren entstehen hier Woche für Woche frische Mohnzöpfe und festliche Cremetorten.
Ja, ich bin jetzt gerade dabei, dieses Sabbatbrot herzustellen, den koscheren Zopf mit Mohn. Dafür habe ich erstmal eine ganz neue Arbeitsplatte, die ich nur für die koscheren Backwaren verwende. Die lege ich auf den Tisch.
Thomas Meyer rollt 2 Teigstücke auf eine Länge von etwa 60 cm. Dann legt er sie über Kreuz und flicht daraus einen sogenannten Viererzopf. Jeden Freitag, frisch zum Sabbat, kommen in der Backstube von Thomas Meyer nur spezielle Backmittel zum Einsatz. Mehl, Wasser, Hefe, Zucker, Eier und Salz. Alles ist als koscher zertifiziert. Jede einzelne Zutat ist wichtig, damit gläubige Juden das Brot essen dürfen.
Wenn die Juden ein Mittagessen essen und dort Fleisch essen, zum Beispiel Lamm oder Rind, dann dürfen sie eine gewisse Zeit danach nichts Milchiges essen. Und wenn sie jetzt irgendwie ein Brot dazu haben, wo irgendwie Milchprodukt mit drin ist, irgendwie Molkepulver oder sonst irgendwas, dann ist das schon nicht mehr für sie essbar in dem Moment.
Teigtaschen gefüllt mit Mohn oder Preiselbeermarmelade zum Purimfest und Cremetorte zur Bar Mitzwa. Thomas Meyer will verstehen, wie die einzelnen Rezepte entstanden sind. Die Vorschrift, Fleisch und Milch nicht miteinander zu vermischen, geht beispielsweise zurück auf den Torahvers: Du sollst nicht kochen, das Böcklein in der Milch seiner Mutter. In der Backstube Meyer in Bad Lahr wird schon seit Jahrzehnten auf Backmischungen und Zusatzstoffe verzichtet. Viele Allergiker kaufen deshalb bei ihm ein, teilweise aus ganz Deutschland, sagt der 53-jährige große, schlanke Mann mit Brille.
Weil ich hier ganz auf Vormischung verzichte, sondern meine eigenen Monokomponenten habe, die ich zusammenfüge zum Teig, weiß ich genau erstmal, was drin ist. Kann mir die Zutaten, die ich dann habe, auch koscher zertifizieren lassen vom Hersteller. Und mit denen kann ich dann arbeiten.
Seit mehr als 3 Jahren beliefert Thomas Meyer nun die jüdische Gemeinde in Osnabrück. Auch seine Mitarbeiter wurden geschult, wie sie mit koscheren Broten und Torten umgehen müssen. Schließlich dürfen Zutaten und fertige Backwaren keinesfalls mit Schweinefleisch in Berührung kommen. Also mit Schinkenwürfeln zum Beispiel, wie sie für Zwiebelkuchen oder Quiche Lorraine verwendet werden. Thomas Meyer schiebt einen Wagen mit den Mohnzöpfen zum Ofen der Backstube. Hier ist ein Fach extra für die koscheren Backwaren reserviert.
Ich hatte einen Besuch des Rabbiners mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde und er hat alles begutachtet und das Koscher-Zertifikat dann ausgestellt und hat auch weiterhin das Recht, zu jeder Gelegenheit hier zu kommen und zu kontrollieren noch.
Eine Cremetorte ganz ohne Milchprodukte herzustellen, das sei schon eine ganz besondere Herausforderung, sagt der 53-Jährige. Er nimmt sie gerne an. Thomas Meyer ist gläubiger Katholik. Er gehört dem neokatechumenalen Weg an, einer Bewegung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Für ihn steckt deshalb mehr hinter der Kooperation mit der jüdischen Gemeinde als nur ein reines Geschäftsmodell. Er will seinen jüdischen Mitbürgern das Gefühl geben, dass er die gemeinsamen Glauben Wurzeln ernst nimmt und versteht.
Wer jemand versteht, liebt ihn auch, diese Person. Und das spüren sie. Und die fühlen sich sehr stark angenommen und sind sehr dankbar dafür. Weil ich bin die einzige Bäckerei im Umkreis von 120 Kilometern, die jetzt koscher Backwaren herstellt. Sie mussten vorher, die jüdische Gemeinde Osnabrück, die Backwaren aus Dortmund zum Beispiel beziehen.
Das ist nun einfacher und davon profitieren auch die Kinder in der Drei-Religionen-Schule und im christlich-jüdischen Kindergarten in Osnabrück. Die jüdische Gemeinde beliefert auch sie mit den koscheren Mohnzöpfen aus Bad Lahr.
Die Bäckerei Thomas Meyer in Bad Lahr finden Sie auch im Internet. Sie bietet unter anderem koschere Backwaren. Katharina Lohmeier hat sie für uns besucht. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Darmstadt.
Diese Woche beginnen wir mit dem 5. und letzten Buch der Tora. Das Buch Devarim öffnet mit einer Rede von Moschee an das Volk Israel. Ein wichtiger Teil findet sich gleich am Anfang, in Kapitel 1, Verse 16 bis 17. Höre zwischen euren Brüdern und bringt das Recht durch euer Urteil zur Geltung zwischen jedem und seinem Bruder und seinem aus der Fremde zu ihm Gekommenen. Erkennt kein Angesicht im Gerichte, Kleines wie Großes habt ihr anzuhören, habt euch vor niemanden zu fürchten, denn das Gericht ist Gottes. Das ist die Basis jedes jüdischen Rechtsstreites. Die Entscheidung muss fair sein, jeder ist gleich vor dem Gesetz und Juden und Nichtjuden werden gleich beurteilt. Ergänzt werden diese Grundlagen mit einem anderen wichtigen Prinzip: Das Gericht ist Gottes. Das heißt, dass Gott die höchste und absolute Quelle des jüdischen Gesetzes ist. Anders als in unserem westlichen, europäischen Rechtsverständnis gibt es keine Unterscheidung zwischen Ritual, Zivil- und Strafrecht. Jüdisches Gesetz ist eine Einheit. Der Grund ist ganz einfach. Das Judentum unterscheidet nicht zwischen Staat und Religion. Das jüdische Volk ist deshalb vielfältiger. Es ist Nation, Religion, Kultur und vieles andere mehr in einem. Heute spielt natürlich das jüdische Zivil- und Strafrecht praktisch keine Rolle mehr, da die Rechtsprechung überwiegend durch die Staaten, in denen wir leben, organisiert wird. Grundlage dafür ist das Rechtsprinzip Dina de Machuta Dina, wortwörtlich übersetzt: Das Gesetz des Landes ist Gesetz, durch welches das säkulare Gesetz, der Ort, an dem wir leben, für uns Juden obligatorisch, ja sogar ein Teil des jüdischen Gesetzes wird. Rituale und Ethik sind allerdings immer noch ganz zentral für das Judentum. Das jüdische Gesetz heißt Halacha. Wortwörtlich übersetzt heißt das so viel wie einen Weg gehen. Das jüdische Gesetz ist also ständig in Bewegung, was wiedergespiegelt wird in den Diskussionen des Talmud und in immer weitergehenden rabbinischen Responsen zu neuen Entwicklungen oder auch Herausforderungen. Auf der anderen Seite ist das jüdische Gesetz Teil in jedem Aspekt unseres Lebens, unseres Seins. Unser Weg des Lebens, den wir gehen, ist gepflastert mit vielen Regeln und Gesetzen, von der Wiege bis zur Bahre, von der Zeit am Morgen, wenn wir aufstehen, bis zur Zeit am Abend, wenn wir uns niederlegen. Zugegeben, das klingt etwas sehr überreguliert, fast schon ein bisschen unheimlich. Aber so ist es nicht und so verstehen es religiöse Juden auch nicht. Die Beachtung dieser Regeln soll unser spirituelles Leben stärken. Es gibt sogar der kleinsten Sache, die wir tun, eine religiöse Bedeutung. Erst die Halacha gibt unseren Handlungen und unserem Leben überhaupt einen Sinn. Das Ziel ist es, uns mit Gott zu verbinden und uns zu besseren Menschen zu machen. Da ist es ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass Rituale und Ethik gleich wichtig sind. Es genügt nicht, einfach zu beten oder koscher zu essen, während man schlecht über andere Menschen spricht oder etwas stiehlt. Und es ist ebenso nicht genug, kranke Menschen zu besuchen und Geld zu spenden, wenn man nicht an Yom Kippur fastet oder nicht betet. Und trotzdem ist die Einhaltung schon jeder kleinsten dieser Pflichten ein guter Anfang. Wir brauchen nur den Mut, die Motivation und die Vision, weiterzugehen auf dem Pfad des Lebens.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Arends aus Darmstadt.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.